So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krypto-Nerds Uncut. Ja, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Euer Wohlfühl-Podcast an verschneiten Tagen zum Thema Krypto. Hallo Sascha, wie geht's dir?
Hallo Erik. Ich glaube, besser wie dir, weil, wie du sicherlich weißt, wohne ich hier im wunderschönen Bayern und bei uns ist der Schnee nicht ganz so hoch wie bei euch. Was wahrscheinlich auch selten vorgekommen ist die letzten Jahre.
Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Der Norden ist im Ausnahmezustand. Schulen sind zu, Kitas sind geschlossen. Die Bahn hat den kompletten Betrieb im Norden eingestellt. Aber auf eins ist Verlass: Krypto-Nerd sendet. Ja, das ist ja schon mal
Du hast dich heute gleich in den Holzfäller-Modus reingeschalten aufgrund der Witterung, oder?
genau, richtig. Also ich habe tatsächlich aufgrund der Witterung, alle diejenigen, die es jetzt sehen, sehen mich hier so in einem sehr gut dicken Holzfällerhemd. Ist tatsächlich auch sehr bequem, sehr kuschelig und das genau das Richtige für diese eisigen Zeiten da draußen. Also es weht hier ordentlich, locker mal 30 Zentimeter Neuschnee so über die letzten Tage und heute soll noch mal einiges kommen. Aber es gab schon wieder erste Hamsterkäufe tatsächlich.
Klopapier und Nudeln, oder?
Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe gestern Abend nur Bilder gesehen und der Norden dreht durch, weil ein paar Flocken Schnee fallen. Aber das soll nicht unser Thema sein. Sascha, wie war deine Woche bisher? Ich würde mal sagen, der Kryptomarkt ist nicht ganz so schlimm eisig, wie es da draußen ist. Was gibt's so Neues von deiner Seite?
Ja, kam ein bisschen Erholung rein diese Woche, ne?
Definitiv. Ich würde sagen,
Definitiv.
starten wir da mal direkt rein. Ich mache mal einen Screenshare an und dann gehen wir da mal rüber. Und schauen uns mal CoinMarketCap an. Genau, ja, also wir sehen einige Werte, die im grünen 7-Tage-Trend sind. Bitcoin leicht im Plus, nicht viel. Gab ein bisschen Bewegung die Woche. XRP bei knapp plus 10%. Und ich glaube, dass das viel, viel Spannendere, was sich aber diese Woche abgezeichnet, oder was heißt abgezeichnet, hat sie es nicht, aber so dargestellt hat, ist, dass zwei Werte massiv abgerutscht sind. Ich würde sagen, wollen wir da einfach bei Ccash anfangen?
Ja, machen wir
Ja.
Lehrer.
Okay. Ja, Ccash, lass uns da reinsteigen. Die haben gestern zeitweise knapp 20% verloren gehabt. Was ist da los, Sascha? Was gibt's da an Infos?
Ja, das Founder-Team bzw. das Dev-Team hat entschieden, dass sie aussteigen. So.
Aber komplett.
In der ersten, aber komplett hier eigenes Projekt machen in der Schnellzusammenfassung und das hat natürlich den Aufwärtstrend von Zcash über die letzten Monate doch massiv unterbrochen, wa?
Da würde ich aber tatsächlich auch sagen, nur 20% lediglich. Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, morgen ist das komplette Amazon-Entwicklerteam weg, ja gut, andere Größenordnung, aber ich glaube, dann hätte es höhere Implikationen auf einen Börsenwert vielleicht als News, als nur 20%, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Frage, inwieweit das Zcash selber beeinflusst, ob alles weiterhin operativ ist und welche sonstigen Auswirkungen das hat. Und da sind natürlich trotzdem viele Spekulanten drin, die vielleicht denken, okay, sie nehmen den Dip mit, sie kaufen nochmal ein. Ja.
Es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Protokoll ist, was fertig ist und von alleine läuft. Also gibt es ja schon dann noch Notwendigkeit, dass es Entwicklerteams dort gibt. Das heißt, ohne Entwicklerteam kannst du das natürlich jetzt nicht weiterlaufen lassen. So, dann ist die Frage, wie schnell kriegst du da ein Entwicklerteam ran, was dann so tief in der Materie ist, ja, um das Ganze so weiterlaufen zu lassen. Das stelle ich mir jetzt nicht unbedingt einfach vor. Gerade beim Entwicklermarkt, den es da draußen aktuell so gibt. Und das Spannende ist, das neue Projekt, was sie jetzt starten wollen, das ist tatsächlich, hat den sehr innovativen Namen Cash C und nicht C Cash. Also, wenn das so stimmt, ja, das war jetzt eine News, die reingekommen ist. Ich hatte das hier bei BTC Echo gelesen und muss da ganz ehrlich sagen, es ist ja schon ziemlich witzig zu sagen, okay, komm, wir gehen als Entwicklerteam aus dem Projekt raus, machen ein eigenes Projekt und nennen es Cash C anstatt C Cash. Das ist ja schon so ein bisschen Ironie
Ja,
tatsächlich.
mal gucken, da hast du die, hinter Zcash hast du ja die Firma heißt ja Electric Coin Company und da gab es ja irgendwie Verwerfungen zwischen der Geschäftsführung und dem Board. Und dadurch oder deswegen sind die dann geschlossen zurückgetreten.
Ja, genau. Genau, richtig. Also ist natürlich schon ein drastischer Schritt, ja, muss man sagen. Einer der massiven Gewinner der letzten Wochen und Monate tatsächlich, eigentlich seit dem letzten Jahr November, glaube ich, durchgängig fast nur nach oben gegangen. Wahnsinnige Entwicklung genommen. Schauen wir mal, wo wir nächste Woche stehen, was für Implikationen das hat. Ich würde mal sagen, Sie haben sich jetzt wieder so ein Stück weit gefangen, stehen jetzt nur noch so bei knapp um die minus 14% über den Wochentrend. Also ja, das sieht eigentlich nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich würde sagen, da ist das Gröbste jetzt erstmal durch, je nachdem, was jetzt noch für News nachkommen und wie sich das weiterentwickelt.
Ja, was ich hier erst im Midnight ist auch ganz schön abgeschmiert, aber kann natürlich auch sein wegen dem Airdrop natürlich. Midnight hatte ja einen relativ großen Airdrop, den Glacier Drop. Ich glaube, dass der da mittlerweile claimen konntest. Ich habe das leider gar nicht verfolgt richtig, weil ich da kein Stake drin habe. Aber ja, sowas beeinflusst natürlich den Preis kurzfristig, langfristig kann es wieder in eine andere Richtung gehen.
Ja, definitiv. Dann haben wir noch eine Meldung, die relativ frisch war, die heute Morgen oder gestern Abend reinkam.
Gestern, ja.
Genau, der TrueBit-Token ist abgecrashed um 99,9%, nachdem Hacker knapp 26,6 Millionen in Ether, also Ethereum, gehackt haben. Das ist natürlich schon massiv, ja. Also wenn wir mal schauen, wo haben wir es denn? Finden wir TrueBit hier? Warte mal.
Ich habe auch mal geschaut, musste eingeben, TrueBit, TRU.
Genau, da haben wir es. Ja, und dann sehen wir da natürlich mal, also es ist ja schon crazy, ja, was das für ein Abverkauf ist. Und de facto ist das Ding tot. Ja, also wenn du das dir jetzt anschaust.
Weil man was sagen muss, dass der, ich weiß auch gar nicht, wie da die Bewertung zustande kommt, weil, ja, von mir. App natürlich das Volumen nicht passt, FTV passt nicht, Market Cap passt nicht.
Ja.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Achso, warte mal, da haben wir es ja. Davor hatten wir quasi so ein tägliches Volumen zwischen. Ja, so um die 100.000 im Schnitt wahrscheinlich.
Ja. Ja. Ist jetzt auch nicht riesig, aber es ist natürlich für ein Projekt, was gerade nicht diese große Größenordnung hat, sind natürlich 26,6 Millionen schon Neckbreaker, würde ich sagen. Bleibt abzuwarten, was da passiert. Ich würde mal tendieren, ohne zu tief drin zu sein, dass da nicht mehr ganz so viel passiert. Genau.
Ich glaube aber auch nicht, dass es wahrscheinlich viele hier gerade im deutschen Kryptomarkt getroffen hat, weil.
Nee.
TrueBit zum einen jetzt keine bekannte Börse ist bei uns in der Region und zum zweiten natürlich, wenn die Börse schon nicht bekannt ist, dann zusätzlich noch in den Token der Börse zu investieren, passt denn wahrscheinlich eher nicht.
Ja. Jetzt muss ich aber gerade kurz einhaken. Ich glaube, es ist nicht die Börse, es ist ein Tokenisierungsprojekt. Es ist ein Verification Layer für Tokenized Assets. Ich glaube, du verwechselst das mit Du verwechselst das mit, Whitebit?
Ja, Whitebit.
Whitebit. Gibt es eine asiatische Exchange, meine ich? Ne? Also ich glaube, also nur um da jetzt hier, ich widerspreche dir ungern, Sascha, aber in dem Fall mache ich es mal. Von daher Full Transparency. Es handelt sich nicht um eine Börse, sondern um ein Projekt an der Stelle. Genau. Also Zcash abgehakt. Ganz funny Side Note. Es gab nochmal die Info, dass Trump beschließt, dass es keine Begnadigung von SBF, also Sam Bankman-Fried von FTX gibt. Und wenn man sich den Artikel so ein bisschen weiter durchschaut, gibt es auch einen Tweet, wo dann auch nochmal geschrieben wird, Sam Bankman-Fried hatte in der Kampagne 2020 von Biden 5,2 Millionen gespendet. Ich sag mal so, dumm gelaufen. Hätte er wahrscheinlich an Donald Trump gespendet, ist eine Begnadigung, wäre dann wahrscheinlich most likely gewesen. Ja, das ist immer muss man sich bewusst sein, wo legt man seine Eier ins Nest und
was das Verhalten sollte man da auch diversifizieren, ja,
beim nächsten Mal. Aber gut, nächstes Mal wird es ja für ihn jetzt die nächsten 25 Jahre erstmal nicht geben. Genau.
Im gleichen Gefängnis, das habe ich jetzt die Woche irgendwann gelesen, wie jetzt auch P. Diddy oder jetzt natürlich auch hier der venezuelische Präsident. Das ist quasi alles das gleiche Gefängnis, wo die unterwegs sind.
Ja, da gibt's, da gab es ja auch so ein
Bommi-Gefängnis.
Ja, genau. Da gab es ja so ein Meme auch, wo P. Diddy und Maduro nebeneinander stehen und oben drüber stand in dem Meme, beide haben strategische Ölreserven.
Ja.
Genau. Also da ist ja eh um diesen ganzen Fall, ja, wir sind jetzt kein Politik-Podcast, aber es ist crazy, wie Nike tatsächlich das Marketing um ihren Trainingsanzug, den Maduro ja anhatte, dann gemacht hat. Scheiden sich jetzt auch wieder so ein Stück weit die Geister, aber ich muss sagen, das Ding war dann wahrscheinlich ausverkauft, so wie ich gehört hatte. Also es ist crazy, ja.
Also was greifst du natürlich auf?
Aus meiner Sicht auch, aber da scheiden sich echt so richtig stark die Geister dran, dass die einen sagen, oh ja, nee, das geht nicht, ja. Als Brand sage ich so, ja, wenn du ein bisschen bold bist, als Brand musst du es natürlich nutzen, weil da ist so viel Aufmerksamkeit drauf.
Ja.
Also das muss man einfach eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht irgendwie mitnehmen. Aber gut, wir sind jetzt kein Marketing- und Business-Podcast. Lass mal auf ein Thema gehen, was mir persönlich am Herzen liegt. Freue mich total für meine Ex-Kollegen von Tress Finance, eine Accounting, Krypto-Accounting-Plattform. Die haben sehr viel mit Exchanges zusammengearbeitet, sehr viel mit Foundations als Kunden gehabt. Und ja, haben sich einfach die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich entwickelt. Sehr, sehr gutes Team. Wirklich wahnsinniges Entwicklerteam. Ist ein Startup aus Israel gewesen, den ich hier im Go-to-Market in Europa ein Stück weit geholfen habe für eine gewisse Zeit. Und ja, Glückwunsch. Also die wurden jetzt verkauft an Fireblocks und da tatsächlich auch für 130 Millionen angeblich. Also das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Und da nochmal liebe Grüße an alle. Freut mich für die. War wirklich ein gutes Team, muss man sagen. Ja. Und auch wirklich ein krasses Produkt. Also, wenn ich mir andere Produkte jetzt so im weltweiten Vergleich anschaue, was Krypto-Accounting angeht, da war ich schon sehr, sehr weit vorne. Und das innerhalb kürzester Zeit. Ja, also, ja, da alles Gute an die Stelle nach Tel Aviv. Alright. Dann haben wir noch ein Update von Morgan Stanley. Sascha, willst du da einmal kurz ein kurzes Update geben?
Ja, wichtiges Thema. Morgan Stanley hat quasi drei ETFs beantragt: Solana, Ethereum, Bitcoin. Und ich glaube, das ist deshalb nochmal wichtig zu nennen, weil es, glaube ich, so die erste große Retail- bzw. Hausbank ist, die jetzt auch in Krypto-ETFs reingeht. Hast du davor die großen Player gehabt wie BlackRock oder auch andere, die aber ja eigentlich nicht eher so großes Retail-Geschäft haben, sondern ja eher so Institutional unterwegs sind. Aber Morgan Stanley rutscht da jetzt natürlich rein. Glaube ich, ein wichtiges Signal für die Zukunft von Crypto-Assets, tradable Crypto-Assets, Investitionen in den US, aber natürlich auch global. Was natürlich ihnen reingespielt hat, ist, dass die SEC hat ja im Oktober erst die Listungsstandards für ETFs runtergenommen, falls du das mitgekriegt hast. Vorher waren das ja Einzelprüfungen, wo monatelang quasi der ETF geprüft worden ist, ob und wie und warum. Und du weißt ja noch ganz genau, und dann hat man immer die SEC-Seite verfolgt und hat geguckt, okay, wann ist die offizielle Prüfungstermin, so und so viele Monate, wann könnte es approved werden? Jetzt ist es aber alles stark vereinfacht, sondern es gibt quasi für diese Krypto-ETFs mittlerweile generische Listungsstandards bzw. Listungsbedingungen und dadurch werden die relativ schnell durchgeschoben.
Ja. Und als Ergänzung dazu, was ich heute auch noch gelesen hatte, beziehungsweise gestern Abend, dass Morgan Stanley jetzt auch plant, tatsächlich ein eigenes Wallet später im Jahr, also Richtung Q3, Q4, 26 zu launchen. Das unterstreicht natürlich das ganze Engagement von Morgan Stanley da an der Stelle nochmal. Ja.
Auch teilweise ein Fokus auf RWA-Token, oder? Habe ich das
Ja,
richtig?
genau. In die Richtung geht's. Genau, richtig. That could support all kinds of tokenized assets. Genau. Also das ist natürlich deren Big Bet, beziehungsweise nicht nur deren Big Bet. Das ist im ganzen Markt das Narrativ, was jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt und immer mehr Volumen da drauf kommt. Ja, ich weiß noch, als ich mit den Kollegen von Tokenforge vor 3 Jahren über das Thema gesprochen habe, da hat irgendwie auch alle Welt gesagt, wir tokenisieren dies, wir tokenisieren das und so. Und irgendwie kam aber nicht so richtig Druck drauf. Und ich glaube, jetzt seitdem die großen BlackRock, JP und Morgan Stanley jetzt da drauf gehen, ist es halt was wirklich viel, viel ernster genommen wird, wo viel mehr Volumen jetzt passiert. Und ja, bin ich gespannt, wer da das Rennen macht und
Mal
was sich
sehen.
dafür durchsetzen wird.
Dabei dieses Jahr werden wir noch ganz viele solche Meldungen sehen. Und wie du gesagt hast, also ich glaube schon, dass auf den Tokenisierungsmarkt auf der Issuance-Seite genug Druck drauf ist, auch die letzten Monate. Es werden unglaublich viele Real-World-Assets tokenisiert, Real Estate, Bonds, Commodities etc. Aber wo das im Moment natürlich noch hängt, ist die Distribution. Und da spielen natürlich solche News vollkommen mit rein. Viele reden schon vom Rebirth as a Supercycle. Aber ja, klar, am Ende, klar, es ist schön, du hast es auf der Blockchain, aber irgendeiner muss es ja auch kaufen. Es muss ja
Genau.
handelbar sein. Du brauchst die Liquidität.
Genau das. Genau
Und
das.
an dem Wendepunkt, glaube ich, stehen wir gerade.
Ja, das ist so ein bisschen, geht das ja dann auch in die Richtung Coinbase und viele andere haben ja jetzt ihre Vision ein Stück weit adjusted und wollen in Richtung Super Exchange gehen. Ja, also dass sie tokenisierte Stocks handelbar machen. Ja, und ich glaube, das wird was, wo die Reise hingeht. Denn du brauchst ja auch einen liquiden Zweitmarkt, wo all diese Assets handelbar sind. Ja, und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und da haben wir auch, Sascha, schon Wochen und Monate lang sprechen wir genau über das Thema, weil uns das immer wieder mal umtreibt. Und ich finde, das ist auch so die größte Herausforderung. Wer bietet dann für diese ganzen Assets, die da handelbar sind, den liquiden Zweitmarkt? Ja, und wie entwickelt sich das? Und gibt es dann einen Standalone-Player? Ist das integriert in Exchanges? Ja, ich würde schon sagen, dass die Exchanges da natürlich einen total guten, ein gutes Spielfeld haben, ja, weil sie schon viel Liquidität haben, sie haben viele Kunden und dementsprechend macht es das natürlich dann so ein Stück weit einfacher. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ja. Gut, von Morgan Stanley gucken wir zu MicroStrategy. MSCI hat ja so ein bisschen auf die Bremse getreten, ja, also der große Indexfonds. Und hat gesagt, hey, wir wollen eigentlich erstmal Krypto nicht so wirklich oder Digital Asset Treasury Companies nicht im Fonds haben und sind uns nicht sicher, ob wir vielleicht auch einfach die wir drinne haben, wieder rauswerfen. Ja, gerade eine Strategy ist ja da mit drinne gewesen. Und jetzt wurde gesagt, okay, nee, wir drücken da erstmal auf die Bremse, wir werfen sie nicht raus. Ja, sie bleiben Teil des Index. Und das ist natürlich durchaus relevant für MicroStrategy.
Super relevant sogar. Also da war ja wirklich Panik die letzten Wochen, auch das hast du auch noch hier Ende des Jahres gemerkt, weil wenn der Index, also der MSCI in dem Fall entschieden hätte, okay, pass auf, diese Treasury Companies widersprechen dem, für was der Index steht, wären die rausgefallen und das hätte sich natürlich massiv auf die Aktien von Strategy und den anderen Marktteilnehmern ausgewirkt, weil sie dann de facto erstmal sehr schwer handelbar wieder werden.
Ja, definitiv, definitiv. Also das glaube ich gut für Strategy und ja, wir machen jetzt nicht das Gedankenspiel hätte, wäre, wenn. Ja, was wäre passiert, wenn sie rausgeflogen wären? Aber ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht und ob sich der Index nicht doch vielleicht irgendwann mal überlegt, okay, schmeißen wir sie raus, ja, weil sie gewisse Kriterien nicht erfüllen. Aber anyway, das nur spannende Side Note an der Stelle zu Strategy und der Entwicklung mit dem MSCI. Das habe ich heute noch gelesen bei den Kollegen vom BTC Echo. Google sperrt weltweit größtes Kryptomedium Cointelegraph. Ja, also es gibt ja Be Encrypto, Cointelegraph und Coindesk. Das sind eigentlich so die großen internationalen. Habe ich einen vergessen, Sascha? War es eigentlich, ne? So sind so die drei relevantesten im Krypto-Umfeld, meines Wissens. Und Cointelegraph ist, glaube ich, sogar mit Abstand das größte, soweit ich weiß. Und das wurde von Google gesperrt. Und jetzt habe ich eben gerade tatsächlich mal den Proof of Concept erbracht und habe es einfach mal gegoogelt. Und tatsächlich sehr, sehr geil, marketingseitig von Coindesk, not finding Cointelegraph, new to Coindesk. Und ja, also das ist so, die machen jetzt damit schon Marketing, dass quasi Cointelegraph nicht gefunden wird und ranken da auch direkt auf Platz 1 dazu. Das ist natürlich smart. Ja, also da hat ein Marketing einen sehr, sehr guten, Marketing-Team einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber das ist ja schon spannend, dass Google eines der größten weltweiten Medien im Kryptospace bannt. Ja, so. Was es damit auf sich hat? Das wissen wir gerade noch nicht so genau. Konnte auch Redaktionsschluss im Artikel von BTC Echo nicht geklärt werden. Aber ich glaube, bei den Kollegen von Be Encrypto, Coindesk und auch anderen Medien wie BTC Echo ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen, könnte es ein bisschen unruhig sein, ja, dass man sich fragt, okay, wen trifft es als nächsten? Warum war es der Fall? Ja, das möchte man natürlich dann verstehen, damit man nicht irgendwie seine Haupt-Traffic-Quelle verliert. Also das wäre ja schon Wahnsinn. Wahnsinnig schlecht für das gesamte Geschäftsmodell von diesen Seiten, ne?
Nichts hinzuzufügen in dem Fall.
Sehr gut, sehr gut. Okay, dann habe ich noch ein sehr, ja, sagen wir mal, spannenden Post gefunden auf LinkedIn. Und da hat jemand über Wintermute und die Mitarbeiteranzahl und Gehälter gesprochen. Und dann, ich wollte erst ein bisschen drüber scrollen und dachte mir so, ja, okay, na, nee, irgendwie wieder so ein Clickbait-Content. Aber das war tatsächlich wirklich überraschend zu sehen, dass Wintermute, einer der größten Market Maker, und wo wir auch in den letzten Wochen drüber gesprochen haben, hat es vielleicht Wintermute erwischt, ja, deswegen sehr viel Abverkäufe auf dem Markt, ist da gerade Sell Pressure an der Stelle. Und jetzt habe ich diesen Artikel gesehen und denke mir so, oh mein Gott, ja, 82 Mitarbeiter hat Wintermute laut diesem Beitrag hier und ja, investiert 96 Millionen Dollar in Gehälter. Sascha, sollen wir den Job wechseln? Sollen wir Quant-Trader werden? Sollen wir uns bei Wintermute bewerben? Wie ist deine Meinung?
Weiß ich nicht, sehe ich nicht.
Ich sehe uns jetzt auch nicht als Quant-Trader, ja. Ich glaube, wir sind beide zu dumm dafür. Ja, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich würde mal schätzen, dass wir beide da nicht tief genug technisch als auch fachlich sind. Und ja, das sind natürlich sehr, sehr spezielle Menschen, die dort arbeiten und sehr, sehr spezielle Skills haben. Aber das ist natürlich schon eine Hausnummer, ja.
Da habe ich auch gerade als Market Maker wie Wintermute bewegst du dich halt immer irgendwo auf Messerschneide zwischen legalen und illegalen Aktivitäten. So, weil wo ziehst du den Strich zwischen der Preis darf nicht manipuliert werden beziehungsweise künstlich hochgehalten werden zu wie verdienen Market Maker Geld. Also ich weiß es nicht, ob du als deutscher Staatsbürger, EU-Bürger jetzt hier bei Wintermute eine glückliche Zukunft hast. Weiß ich nicht.
Ja, ich sag mal, wenn du jetzt nicht in der Leading Position bist als CEO oder Managing Director, wo du dann auch dementsprechend, wie sagt man, auf dich zugegriffen werden kann, weil du ja der Entscheider bist, ja, und relevant kritisch für die Firma, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ich glaube jetzt als, obwohl dann Trader, ja, du verschiebst ja dann schon die Märkte mit deinem Handel, den du betreibst. Also ist halt die Frage, ne? Woher kommt die Executive Order, ja, sozusagen? Also wer gibt es frei? Wer sagt, dass es gemacht werden muss? Und wer ist die ausführende Kraft? Ja,
aber wie so lange? Ich sage ja auch nicht, dass es per se illegal auf den Marken, weil du musst ja trotzdem gucken, dass du brauchst der Market Maker, dass du auf den verschiedenen Börse die Kurse ausgleichst. Wenn du jetzt die große, also nur zum allgemeinen Verständnis für jeden, wenn du jetzt zum Beispiel auf Binance große Abverkäufe hast, weil irgendein, keine Ahnung, alter Bitcoin-Whale seine Bitcoin droppt, ja, dann wird er auf Binance abverkauft. Logischerweise hast du dann bei Binance auf der Börse im Orderbuch einen Peak nach unten und der Preis muss ja überall auf alle anderen Börsen wieder angepasst und gleich gemacht werden. Das machen ja Market Maker. Das ist ja per se auch in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch in dem Markt bei Market Maker viele schwarze Schafe,
ja,
wo natürlich Services anbieten, um zum Beispiel neue Meme-Coins oder so die Liquidität hochzuhalten oder fürs Team Token zu verkaufen.
Ja.
Und da bist du natürlich in einer anderen Geschichte drin. Schau dir, wir hatten noch letztes Jahr, oder ist es schon 2 oder 3 Jahre her, ich weiß gar nicht, wo sie den Founder von Gottbit hochgenommen haben. Gottbit war ja bis zu dato auch ein relativ großer Market Maker, auch spezifisch in dem Meme-Markt unterwegs und der ist natürlich jetzt eingebuchtet.
Ja, genau, richtig. Zu Recht dann auch an der Stelle. Aber es ist, wenn du über die Messen gehst in Asien und auch im Mittleren Osten, dann ist es tatsächlich so, sind viele Market Maker da. Manche kennt man, manche sind noch ein bisschen kleiner. Und du kannst, ist ja ein ganz normaler Service für einen Token, dass wenn du ein Projekt launchst, kaufst du dir einen Market Maker mit ein, der die Preise macht, ja, der sich stabil hält, und dann musst du Volumen mit reingeben, musst den Token Allocation geben. Also es gibt ganz unterschiedliche Deals, die man dort an der Stelle mit dem Market Makern machen kann. Es gibt manche, die sind da sehr, sehr sauber unterwegs und haben ganz, ganz einheitliche Vorgehensweise und auch Deals. Die wollen dann dementsprechend auch gar keine Token haben. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder welche, die sind für alles bereit und machen gegen Geld eigentlich alles. Ja, so. Also ich glaube, das fasst es da zusammen und in diesem Umfeld begibt man sich dann natürlich auch als Privatinvestor und deswegen sollte man dann immer schon schauen, okay, was mache ich hier gerade? Ja? Wie letztens auch gesagt wurde, Spot Bitcoin only. Ja, so, also bestenfalls nicht mehr hebeln, weil man kann es nicht immer oder so wie eigentlich nie so richtig beeinflussen, was passiert im Markt. Und umso höher ich geleveraged bin, umso höher fliege ich dann auch aus der oder schneller aus der Kurve. Das ist ganz klar. Und dementsprechend würden wir das natürlich niemandem da draußen raten. Und wie ihr eh immer wisst, no financial advice an der Stelle, ja, bildet euch da immer eure eigene Meinung und macht nur das, was ihr euch auch wirklich leisten könnt zu verlieren. So, das ist korrekt die Maßgabe.
Abschließend nochmal festhalten, ohne weil wir jetzt natürlich auch kein Market Maker auf die Füße treten wollen. Generell absolut richtig und notwendig für den Markt, um die Preise anzupassen. Aber es gibt natürlich auch schwarze Schafe, wenn es dann geht, künstliches Volumen zu erzeugen, Token abzuverkaufen auf Lasten der Community und natürlich auch das Orderbuch so zu beeinflussen, dass du Liquidationen von gewissen, also von Tradern verursachst.
Genau, ja.
Dann wird es halt einfach kritisch.
Genau, definitiv. Und das hat man ja in der Vergangenheit auch schon gesehen. Ja, muss man ja auch fairerweise sagen.
Ja.
Ja. Aber wie eben schon gesagt, es gibt gute, es gibt schlechte, wie überall auf der Welt. Und auch in dem Space ist es dann natürlich so. Und wer sich zum Thema Market Maker nochmal ein bisschen was anhören möchte, da hatten wir tatsächlich letztes Jahr auch einen Podcast mit dem Lasse Schurmann von STS Digital. Ist ein Market Maker aus der Schweiz. Könnt ihr euch mal anhören, da wird so ein bisschen klarer, ja, nochmal genauer erklärt, was sind eigentlich Market Maker, wie funktionieren sie, was ist deren Businessmodell und da haben wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer angehört. Genau, dann von 96 Millionen auf 82 Employees, funny take, ich hatte jetzt gesehen, der neue Warren Buffett Nachfolger verdient 25 Millionen US-Dollar, kann man mal machen.
Kann man mal.
Da frage ich mich, warum haben wir unseren CV da nicht mit in den Ring geworfen?
Ich weiß es halt, Erik. Ein bisschen schneller schalten.
Ja, genau, richtig. Also mich hat halt auch keiner von den Recruitern angerufen. Ich war den Tag, glaube ich, nicht erreichbar. Aber anyway. Also, wenn ihr da draußen aber tatsächlich euch fragt, wie kommt man an so einen Web3-Job ran? Auch da habe ich eine schöne Überleitung zum Podcast. Wir hatten mit der Anna Ladischensky von Page Executive. Wie findet man einen Web3-Job? Und da haben wir auch über alles Mögliche gesprochen. Wie viel verdient ein Entwickler in dem Bereich? Warum kann der mehr verdienen als unser Bundeskanzler? Also da auch ein sehr, sehr spannender Podcast. Hört euch das gerne mal an. Generell die Empfehlung, abonniert den Podcast. Folgt uns, haut uns in die Kommentare, was ihr gerne mehr besprochen haben möchtet in dem Podcast. In aller Regel wird das auch belohnt. Letztens hatten wir ein Gewinnspiel, da gab es schon zwei Gewinner, die sich gemeldet hatten. Aber ein Gewinner hat sich tatsächlich noch nicht gemeldet, uns noch nicht geschrieben. Und das war derjenige, der das Plofin-Paket gewonnen hat. Das heißt, Nachname war Tietze. Wie war der Vorname nochmal? Hast du es noch auf dem Schirm?
Leider nicht. Ich müsste jetzt
okay. Also, wenn du das hörst, melde dich gerne noch bei uns, damit wir das Paket zuschicken können. Die zwei VIP-Tickets sind schon raus an Matthias. Ganz liebe Grüße, viel Spaß damit. Wir sehen uns auf der Conference 2026 am 15. und 16. September. Sascha, bin ich richtig?
Perfekt.
Super. Und ansonsten würde ich sagen, was steht nächste Woche an, Sascha? Irgendwelche Highlights?
Nö. Bis jetzt noch nicht. Wir lassen uns überraschen.
Okay, dann ich bin auf Reisen. Mal gucken, ob es die Bahn und die Flugzeuge zulassen, dass ich Richtung München komme. Schauen wir mal. Aktuell sieht das jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich bin da zuversichtlich. Da geht's nach München, ein, zwei Kundentermine und ein, zwei Meetings. Und dann geht's tatsächlich von München nach Berlin. Und in Berlin ist ein Roundtable, der mit vom Bundesblock und von Matthias Steger organisiert wurde, zum Thema Digitalisierung in der Verwaltung. Bin ich eingeladen. Erstmal vielen Dank dafür. Freue ich mich und werde ich nächste Woche berichten, was es da so gab. Und insofern schaltet ein, bleibt uns treu und erzählt euren Freunden von uns, so dass wir mehr werden. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, kommt gut durch den Schnee, dort wo er liegt. Und Sascha, die letzten Worte gehören dir.
Ich habe noch was zu bewerben.
Ey, hau raus.
Wir haben
geschwellt.
Ich habe mich zwischen die Jahre mal hingesetzt. Wir haben einen Signal-Channel für Telegram aufgemacht.
Ja.
Mit aktuellen News aus den Bereichen Web3, AI, Economy, World News, auch mit Zusammenfassungen und Reports, wenn sie rauskommen. Kann jeder mal drauf gucken. Website ist aggregated.news.
Mhm. Da muss ich sagen.
Gibt es auch einen Link zum Telegram-Channel und No Noise, Just Signals.
Ja, finde ich tatsächlich sehr gut. Haben wir auch einen Teil unserer News heute draus gezogen. Sehr schnell einfach mal ein paar Themen zusammengefasst. Finde ich tatsächlich coole Sache. Hauen wir euch auch in die Shownotes. Und Sascha, ich glaube, so eine Punktlandung hatten wir noch nie bei 30 Minuten. Leute, schönes Wochenende. Alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.